Der Polizeibeauftragte des Bundes beim Deutschen Bundestag soll strukturelle Mängel und Fehlentwicklungen aufdecken und untersuchen. Er ist zuständig für die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt und die Bundestagspolizei. Der Bundestag hat das Amt erst im März 2024 neu geschaffen. Die Abgeordneten haben damals Uli Grötsch in das Amt gewählt. Seitdem sind rund 100 Tage vergangen. Demnach Zeit für eine erste Bilanz. Herzlich willkommen, Uli Grötsch. Schön, dass Sie da sind. Ja, Sie legen Ihren ersten Bericht vor, 100 Tage im Amt. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
Sie sagen es, 100 Tage im Amt, und deshalb haben wir den Bericht auch 100-Tage-Bericht genannt. Mhm. Im Gesetz steht ja die Pflicht, jedes Jahr zum 30.06. an das Parlament den Bericht zu geben. Und wenn Sie mich so fragen, ist die erste Erkenntnis, die wir haben, es war eine wirklich gute und absolut richtige Entscheidung des Parlaments, das Amt des Polizeibeauftragten einzuführen, weil es schon ordentlich in Anspruch genommen wird.
Inwiefern? Warum?
Von Bürgerinnen und Bürgern und von Beschäftigten aus den Polizeibehörden des Bundes haben wir ab dem ersten Tag, das kann man so sagen, eine vergleichsweise hohe Frequenz an Eingaben, an Dingen, die an uns herangetragen werden im Rahmen unseres gesetzlichen Auftrages. Und von den gut 100 Tagen war noch keiner dabei, an dem es uns langweilig geworden wäre.
Kommen wir später noch im Detail ein bisschen mit dazu. Der Polizeibeauftragte des Bundes ist ja ein Hilfsorgan des Deutschen Bundestages, ähnlich wie zum Beispiel die Wehrbeauftragte Eva Högel. Die sieht sich ja als Anwältin der Soldaten. Wie verstehen Sie Ihr Amt? Sind Sie so analog dazu dann der Anwalt der Polizeibeamten? Oder wie ist das?
Auch das. Ich bin Ansprechperson für beide. Für die Bürgerinnen und Bürger, die sich von den Polizeibehörden des Bundes unrechtmäßig behandelt oder diskriminiert fühlen. Und eben auch für Beschäftigte der Polizeibehörden des Bundes, die sich entweder in ihre Behörde unrechtmäßig behandelt fühlen oder die mich auf strukturelle Fehlentwicklungen, so heißt das im Gesetz, aufmerksam machen.
Jetzt ging es ja in den ersten Wochen darum, erst einmal überhaupt Strukturen bei Ihnen aufzubauen. Das Amt war ganz neu, also Büro aufbauen, Mitarbeiterstab und so weiter, eben das, was alles mit dazugehört. Im Bericht betonen Sie aber auch, Ihre, Zitat, allererste Aufgabe ist, Vertrauen aufbauen. Bei den Polizisten, aber auch bei den Bürgern. Herrscht da ein gewisses Misstrauen gegenüber Ihnen und Ihrem Amt?
Zumindest wurde versucht, es zu schüren. So will ich das mal schon in aller Deutlichkeit sagen. Gelungen ist es, das kann ich nach 100 Tagen wohl auch sagen, stellenweise. Und ich werde oft gefragt, was ich sagen würde, wann dieses Amt, wann der Polizeibeauftragte erfolgreich war. Ich bin der Meinung, wenn das Amt bekannt ist und wenn die Beschäftigten bei den Polizeibehörden des Bundes und die Bürgerinnen und Bürger sagen, gut, dass wir ihn haben, und sie wissen, dass es sinnvoll ist, sich an mich zu wenden, dann war ich erfolgreich.
Einige Menschen sehen die Polizei ja auch kritisch grundsätzlich, also sehen in Polizisten sogar teilweise echte Feindbilder. Da wollen Sie aber auch ansetzen. Sie wollen Kontroversen und unterschiedliche bei Kontroversen und unterschiedlichen Sichtweisen vermitteln. Wie kann das gelingen aus Ihrer Sicht?
Die Gesellschaft hat sich verändert in vielerlei Hinsicht, aber auch hinsichtlich der Erwartung an Transparenz polizeilichen Handelns gegenüber. Und ich mache jetzt auch schon in den ersten etwas mehr als 3 Monaten meiner Amtszeit die Erfahrung, dass es oftmals damit zu tun hat, dass Bürgerinnen und Bürger nicht wissen, wieso Polizei so oder so handelt. Mhm. Dass sie es einfach nicht verstehen und es ihnen auch nicht erklärt wird. Und dadurch eine Unsicherheit und oftmals auch eine ablehnende Haltung entsteht. Und das womöglich auch andersrum so funktioniert.
Sie haben gesagt, es gab schon einiges an Eingaben, wie man das ja nennt, von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von Polizeibeamten selbst. An die 100 waren es, in den ersten 100 Tagen, rund 100 Anliegen, also eine pro Tag, wo Sie ja selbst sagen, war gut, dass dieses Amt geschaffen wurde. Worum ging es da in diesen ersten 100 Anliegen, die Ihnen da gemeldet wurde, ganz allgemein?
Es ist das ganze Leben, so glaube ich, kann man sagen.
Gibt es einen Schwerpunkt?
Nee, ich würde nicht sagen, dass es den Schwerpunkt gibt. Die Eingaben aus den Polizeibehörden des Bundes haben oftmals mit Fehlentwicklungen in Strukturen zu tun. Das heißt, Beschäftigte in Einheiten der Bundespolizei, des Bundeskriminalamtes oder der Polizei beim Deutschen Bundestag sehen ein Problem bei sich in der Einheit, kommen damit nicht so vorwärts, wie sie es gerne hätten, mhm, und wenden sich dann übrigens völlig richtigerweise an mich. Oder Bürgerinnen und Bürger begegnen der Polizei. Die Polizei verhält sich nicht so, wie sie es sich vorgestellt hätten. Das betrifft zum einen auch Themen wie Racial Profiling, wie man sagt. In diesem Bereich hatten wir auch schon einige Eingaben, aber eben auch alle anderen Bereiche des Lebens, Konfrontationen mit der Polizei, in allen Bereichen.
Also 100 Eingaben rund von Bürgerinnen und Bürgern. Wie viele gab es von Seiten der Polizei?
Das verteilt sich so in etwa, und es ändert sich gerade, im Verhältnis zu 70%, würde ich mal ganz grob sagen, aus der Bevölkerung, mhm, und 30% aus den Polizeibehörden des Bundes. Am Anfang war das noch stärker in Richtung Bevölkerung. Mhm. Jetzt, und das sagen mir auch meine Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern übrigens, bei denen war es genauso, wendet sich das eher in Richtung der Eingaben aus den Polizeibehörden.
Jetzt gibt es aber auch den Vorwurf von einigen Bürgern, dass Sie, der ja unabhängig auch sein soll, das gar nicht sein kann, weil Sie ja selbst Polizist sind. Was sagen Sie dazu?
Ich war tatsächlich 21 Jahre bayerischer Polizeibeamter. Ich war aber auch 10 Jahre lang Mitglied des Bundestages, habe als Mitglied des Innenausschusses neben meiner Arbeit im Bereich der Sicherheitspolitik auch viel im Bereich Antidiskriminierung, Antirassismus, Rechtsextremismusbekämpfung gemacht. Ich kenne also beide Seiten und glaube, ich bin auch in der Lage, auch als Mensch und Polizeibeauftragter, mhm, diese beiden Seiten stärker zueinander zu führen, die sich oftmals völlig unnötigerweise misstrauisch oder, wie Sie eingangs gesagt hatten, auch ablehnend gegenüberstehen. Mhm.
Strukturelle Probleme haben Sie auch erwähnt, worauf Sie viele Probleme auch zurückführen. Ich möchte mal so ein paar herausgreifen, die Sie in Ihrem Bericht genannt haben. Zum einen das Thema Schusswaffengebrauch gegenüber psychisch kranken oder verhaltensauffälligen Menschen. Wir erinnern uns, es gab in den vergangenen Monaten einige sehr furchtbare Messerangriffe in Deutschland, wo dann auch von der Schusswaffe Gebrauch gemacht wurde. Worin sehen Sie jetzt da ein strukturelles Problem? Wird zu schnell geschossen oder wie sehen Sie das?
Zum einen muss man, ich habe das ganz bewusst in meinem Bericht aufgenommen, auch wenn es, Sie haben das eben angesprochen, in der letzten Zeit die Polizeibehörden der Bundesländer betroffen hat, mhm, muss auch die Bundespolizei darauf vorbereitet sein. Und das heißt, muss das Teil der Polizeiausbildung sein, dass Personen in psychischen Ausnahmesituationen oder Menschen mit psychischer Erkrankung anders reagieren, als dass Menschen, die eben nicht in psychischen Ausnahmesituationen sind. Und eben muss Polizei auch in der Lage sein, mit so einer Situation umzugehen.
Aber Sie müssen ja den Gewalttäter trotzdem erst einmal abwehren. Und das ist ja dann letztendlich wahrscheinlich durch die Schusswaffe in solchen Situationen, egal was der Auslöser jetzt im Moment ist.
Natürlich ist es eine Frage des Einzelfalls. Aber es geht natürlich dann auch darum, so eine Situation nicht eskalieren zu lassen. Mhm. Weil eben eine Person in einer psychischen Ausnahmesituation oder eine Person mit einer psychischen Erkrankung anders reagiert als jemand, der nicht darunter leidet. Und eben auch diese Deeskalationsthematik, der gewachsen zu sein und kompetent darin zu sein, das halte ich für eine Herausforderung. Und deshalb spreche ich es im Bericht sehr bewusst an.
Also gab es dann aus Ihrer Sicht Fälle, in denen dann zu schnell geschossen wurde?
Nein, aber es soll auch keine geben. Okay. Das ist der Punkt. Das ist eine Art von Prävention, wenn man so möchte. Und ich bin zuständig für die Polizeibehörden des Bundes. Die Prüfung der Rechtmäßigkeit von Schusswaffengebrauch obliegt nicht zuletzt den Staatsanwaltschaften. Mhm. Mein Anliegen ist es, dass die Bundespolizei, für die ich zuständig bin, das BKA und die Polizei beim Bundestag, gar nicht erst in diese Situationen gerät.
Ein weiteres strukturelles Problem in Ihren Augen, Sexismus und Chauvinismus innerhalb der Polizei, haben Sie auch angesprochen in Ihrem Bericht. Inwiefern, wie groß ist das Problem?
Genauso groß, wie das in der Gesellschaft ist. Das ist ja nun beileibe kein Problem, was sich auf die Polizeibehörden des Bundes beschränken würde, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und auch nicht nur in Deutschland, sondern weit darüber hinaus. Ich habe letzte Woche meinen irischen Kollegen in Frankfurt getroffen und habe mit dem über das Thema gesprochen. Wir haben uns vereinbart, dass wir uns austauschen werden und mhm, solche Themen auch im europäischen Verbund der Polizeibeauftragten angehen möchten. Und auch gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den Bundesländern werden wir uns diesem Thema stellen.
Racial Profiling haben Sie gerade eben schon angesprochen. Das ist ja ein Vorwurf, der im Zusammenhang mit Polizeiarbeit immer wieder fällt. Also dass Polizisten, um es mal zu erklären, zum Beispiel Menschen mit dunkler Hautfarbe öfter kontrollieren als andere. Jetzt schreiben Sie auch in Ihrem Bericht gleich auf der allerersten Seite, ich zitiere das mal, in einem vielfältigen Land, in dem alle Platz finden, darf es kein Racial Profiling geben. Warum kommt das gleich auf der ersten Seite ganz vorne? Ist das so ein gewaltiges Problem hier in Deutschland?
Zahlenmäßig spiegelt es sich bei mir noch nicht nieder, aber ich höre ganz viele Menschen schon auch während meiner Zeit als Mitglied des Deutschen Bundestages mit Migrationshintergrund, wie Sie sagen, mit dunkler Hautfarbe, die von solchen Diskriminierungserfahrungen berichten. Und mein Ziel ist es eben auch, daran mitzuarbeiten, dass Polizei kein Racial Profiling betreibt und sich Menschen mit dunkler Hautfarbe, mit Migrationshintergrund oder einer sexuellen Orientierung, Religion, geschlechtlicher Identität genauso als Teil dieses Landes fühlen, wie wir beide das tun. Das ist das Ziel, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber das Gefühl, das die angesprochene Bevölkerungsgruppe hat, ist oftmals ein anderes. Und ich arbeite daran, dass Ihnen Polizei eben dieses Gefühl nicht vermittelt.
Aber nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Die Bundespolizei soll ja derzeit auch stichpunktartige Kontrollen durchführen, jetzt auch gerade während der Europameisterschaft, um eben zu prüfen, wer ins Land kommt. Ist es dann nicht naheliegend, dass dann eben auch verstärkt Menschen kontrolliert werden, die halt eine andere Hautfarbe haben, weil es auch naheliegend sein kann, dass sie vielleicht keine deutschen Staatsbürger sind?
Nein, weil der deutsche Staatsbürger, das zeigt übrigens auch die polizeiliche Kriminalstatistik oder andersrum, dass Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, die aus welchem Grund auch immer nach Deutschland kommen, nicht krimineller sind als Leute, sogenannte Bio-Deutsche.
Also nur Menschen, weil der kriminelle Vorwurf nicht gleich automatisch mitschwingt. Das geht ja nur zu gucken, wer kommt ins Land.
Man sagt ja, oh, der kommt nicht aus Deutschland, okay. Oh, der hat schwarze Haare, braune Augen oder eine dunkle Hautfarbe. Den kontrollieren wir mal, weil der könnte ja kriminell sein. Mhm. Und den blonden, blauäugigen, hellhäutigen, den lässt man hinten vorbeilaufen. Genau das ist es, um was es geht. Aber es kann nicht sein, dass jemand kontrolliert wird, nur weil er dunkler aussieht als sein Nachbar.
Aber woran kann man es dann festmachen, in diesem konkreten Fall, Grenzkontrollen, einfach alle kontrollieren, pauschal?
Wenn wir alle an den Grenzen kontrollieren würden, dann hätten wir viele Kilometer lange Staus. Ziel muss es ja sein, dass wir keine Grenzkontrollen mehr brauchen, dass wir zu dem Zustand zurückkehren können, den wir alle schätzen gelernt hatten. Die Hautfarbe kann es nicht sein. Ich war selber viele Jahre lang Grenzpolizist und kann sagen, es gibt genügend andere Erfahrungswerte, die man hat, außerhalb von Hautfarbe und Herkunft, um jemanden zu kontrollieren oder nicht.
Jetzt haben Sie eingangs auch gesagt, Stichwort Misstrauen, was geschürt wurde gegen Ihnen und Ihrem Amt. Also die Schaffung Ihres Amtes wurde ja auch von Kritik durchaus begleitet. Der Gesetzgeber hofft ja auf eine Stärkung des Vertrauens in die Sicherheitskräfte beim Bund durch Ihr Amt. Polizeigewerkschafter sagen dagegen, dass alle Polizisten im Bund jetzt irgendwie unter Generalverdacht stehen. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
Alle sagen das nicht, auch bei den Polizeigewerkschaften. Das muss man
die eine sagt so, die andere
in aller Deutlichkeit sagen. Es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem Generalverdacht, sondern es ist eine Ansprechstelle außerhalb des Dienstweges auf Wunsch absoluter Vertraulichkeit der Personalien, an die man sich wenden kann und als Polizeibeschäftigte natürlich auch. Und es ist eine Stelle, die unabhängig Dinge nachgeht, die bei den Polizeien virulent sind. Und das ist mir schon auch ein wichtiger Punkt zu sagen, es ist ein Bindeglied, der direkte Zugang von Polizeibeschäftigten zum Parlament.
Wobei, Sie haben ja schon gesagt, es sind nicht alle Gewerkschaften, aber eine Gewerkschaft, die Bundespolizeigewerkschaft zum Beispiel, hat sogar schon Klage eingereicht gegen das Amt beim Bundesverfassungsgericht, weil sie sagen, das hätte so eigentlich gar nicht entstehen dürfen, weil eigentlich müsste dieses Amt ja im Grundgesetz verankert sein, so wie das Amt der Wehrbeauftragten ja zum Beispiel auch.
Verfassungsbeschwerden sind Bürgerrecht. Von diesem Bürgerrecht Gebrauch zu machen, finde ich völlig in Ordnung. Am Ende entscheidet das Bundesverfassungsgericht und wie es sich dazu verhält. Das werden wir sehen.
100 Tage im Amt, der Bericht eben auch eine 100-Tage-Bilanz. Noch sehr, Sie haben zwar gesagt, ja, ist schon doch einiges drin, 20 Seiten, aber solche Berichte fallen in der Regel meistens auch deutlich dicker aus, gerade wenn es dann über ein ganzes Jahr geht, mit 100, 150 Seiten. Der nächste Bericht dürfte dementsprechend wahrscheinlich auch deutlich umfangreicher werden. Welche Schwerpunkte haben Sie sich vorgenommen für jetzt dieses Jahr und für den nächsten Bericht?
Mir geht es jetzt auch im kommenden Jahr darum, das Amt weiter bekannt zu machen. Es kann nur in Anspruch genommen werden und dadurch erfolgreich sein, dass die Menschen wissen, dass es mich gibt. Die Bürgerinnen und Bürger genauso wie die Mitarbeitenden in den Polizeibehörden. Das ist auch ein wichtiger Teil meines Auftrages, meiner Aufgabe. Es nützt einem die am besten arbeitende Stelle nichts, wenn sie nicht in Anspruch genommen wird. Und es geht natürlich auch darum, erste Themen für uns zu identifizieren und die in aller Tiefe zu bearbeiten. Wir haben uns ganz fest vorgenommen, eben nicht an der Oberfläche zu schwimmen und an der Oberfläche zu kratzen, sondern wir wollen und werden schon tief in die Themen hineingehen, sodass das Parlament auch einen substanziellen Bericht von mir bekommt und sein Handeln dann entsprechend danach ausrichten kann, wenn es das möchte.
Sind wir gespannt, was dann drinsteht im nächsten Bericht. Vielen Dank, der Polizeibeauftragte des Bundes, Uli Grötsch. Schön, dass Sie bei uns waren. Dankeschön.
Sehr gern.
Und das war im Interview. Dankeschön für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.